herzlich willkommen in der Pocket Coach Denkbar, wo rund um Persönlichkeits- und Businessentwicklung alles möglich ist. Produziert von Denkzeuge. In dieser laufenden Serie möchten die Denkzeuge-Gründer und Pocket Coach-Entwickler Michaela Lang und Oliver Fritsch dich zum Möglichkeits- und Andersdenken inspirieren und zum Weiterkommen motivieren. Infos zum Pocket Coach und den Reflexions-, Analyse- und Strategietools erhältst du unter www.denkzeuge.com und unter www.pocketcoach.ai.
Wir begrüßen heute wieder eine ganz liebe Partnerin, eine unserer Jüngeren von zwei Seiten, nämlich sie ist noch nicht ganz so lange bei uns dabei, 2 Jahre glaube ich sind es jetzt, und auch altersmäßig eine der Jüngeren. Nina Hochgräber, herzlich willkommen, liebe Nina, in unserem Alles ist denkbar Podcast. Stell dich doch einmal ganz kurz vor und erzähl doch heute mal du, zu welchem Thema wir uns heute unterhalten wollen.
Ja, also erstmal schön, dass ich da sein darf, ja auch von meiner Seite. Das mit dem Jungen hat schon mal sehr gut getan. Ich zähle mich eigentlich gar nicht mehr zu den Jüngeren, aber ich nehme das gerne an. Ja, wer bin ich?
Zumindest schaust du noch super jung aus.
Ach, danke schön, das nehme ich. Ja, genau, ich bin jetzt so seit 2 Jahren dabei, liebe das Tool ohne Ende und ja, wer bin ich, was bin ich? Ich bin gelernte Zahnarzthelferin, daran sieht man eigentlich schon, dass ich nicht mehr ganz so jung bin, weil das Wort Helferin ja heutzutage gar nicht mehr so angesehen ist und habe mich beruflich nach und nach weiterentwickelt, habe eine Ausbildung, eine Fortbildung noch gemacht zur Fachwirtin für zahnärztliches Praxismanagement und habe dann noch den systemischen Coach gemacht, bei euch die Ausbildung gemacht und noch so ganz viele andere Dinge, die müssen wir ja nicht alle jetzt aufzählen. Ich arbeite noch in einer Zahnarztpraxis in Teilzeit und habe mich selbstständig gemacht. Ich bin Unternehmerin und, das habe ich bei euch gelernt, und zwar für Kommunikation und Teamentwicklung. Und da speziell für Zahnarztpraxen, weil da bin ich halt zu Hause seit über 25 Jahren und unterstütze da Teams und unterstütze die Zahnärztinnen, Zahnärzte, Praxismanagerinnen auf ihrem Weg, eine gute Führung zu machen, gut auszubilden, gut mit den Teams umzugehen und auch für sich selber zu sorgen. Also auch die andere Seite, sich selbst nicht alles gefallen zu lassen. Das finde ich auch sehr wichtig.
Ja. Ja, wunderbar. Ich meine, was ich toll finde, ist wirklich, dass du tatsächlich noch auf beiden Seiten bist und immer noch alles voll miterlebst und jahrelang ja auch schon selber auf der einen Seite steckst und jetzt auch auf der anderen Seite steckst und dadurch beide Seiten einfach wunderbar verstehen kannst. Ich habe natürlich auch wie immer heute wieder ganz vergessen, oh mein Gott, den lieben Olli neben mir sitzen. Wir machen das natürlich jetzt gemeinsam wieder mit dir. Ja, und das finde ich wirklich super interessant, dass du in beiden Positionen einfach noch bist und dass du dich jetzt da auch positionierst, weil ich denke schon, dass diese Erfahrung, die man einfach auch selber hat und immer noch mitnimmt, eine sehr gutes Vertrauen auch auf beiden Seiten, wenn du in deiner Tätigkeit unterwegs bist, aufbauen kann. Ja, ich möchte wie immer am Anfang mit unserer ersten Frage anfangen und das ist ganz egal, ob das jetzt in dem Bereich ist, wo du arbeitest oder ob es vielleicht auch in einem anderen Lebensbereich ist, weil uns geht's ja darum, dass wir Menschen was mitgeben, wo sie auch mal hinschauen und sagen, oh, das ist für mich undenkbar und dann wird es vielleicht doch denkbar. Was war denn für dich mal da ein Thema, wo du gedacht hast, oh, nee, das hätte ich mir früher nie zugetraut und jetzt ist es heute ganz selbstverständlich geworden?
Also das Erste, was mir wirklich in den Sinn kommt, und das sage ich auch sehr gerne auf den Seminaren, ist, überhaupt vor anderen Menschen zu sprechen. Also in der Schule war ich immer die, oh, bloß nicht melden. Gute Noten hatte ich, weil ich hübsche Hefte hatte. Das vor 30 Jahren ging das in der Schule noch, ja. Und nee, bloß nicht melden, bloß nicht vor anderen reden. Und heute liebe ich das. Ich bin immer ja gut angespannt, bevor ich das mache, aber ich finde es einfach super gut. Habe da wirklich so ein inneres Talent auch einfach in mir entdeckt. Und ja, was war vorher noch undenkbar? Ganz ehrlich, wenn ich noch zurückdenke, wo ich angefangen habe bei euch, wenn wir mal kurz schon mal auf die Motive gucken, ist, dass ich mich wirklich in der Zeit weiterentwickelt habe, von meinem Bestätigungsmotiv runterzugehen. Also an mich selbst zu glauben, das Vertrauen in mich zu haben, dass ich was kann und nicht mehr davon abhängig zu sein, dass mir das andere sagen. Natürlich freut mich Lob immer noch, keine Frage. Und es gibt auch mal die und die verschiedenen Zeiten. Aber generell weiß ich mittlerweile, was ich kann. Und das war ganz toll, das mit der Motivanalyse auch zu erarbeiten.
Das ist schön. Ja, das freut uns natürlich sehr zu hören. Ich wäre jetzt tatsächlich auch selber mal auf dieses Motiv gekommen, weil du sagtest, früher wolltest du dich nicht melden und so. Und wir erleben dich ja heute gar nicht mehr so. Ja, also wir erleben dich als sehr, sehr offenen Menschen und auch sogar eher in Richtung gesellig. Und deswegen hätte ich jetzt immer nachgefragt, welches Motiv war das denn, an dem du dann scheinbar massiv gearbeitet hast. Jetzt hast du es ja schon erwähnt. Und ich denke, dass das auch, gerade wenn man mit Teams arbeitet, wo man ja dann immer auch vor einer Gruppe steht, heute auch ganz wichtig ist, dass du ja nicht im Rückzug bist, sondern dass du offen auf die Menschen zugehen kannst, damit die auch das Vertrauen zu dir aufbauen können. Das ist im einzelnen Live-Coaching ein bisschen was anderes als in einem Team-Coaching. Ja. Und du bist ja überwiegend mit Teams unterwegs, ja?
Auf jeden Fall.
Ja, und da sind wir auch schon gleich beim Thema. Uns interessiert das tatsächlich, weil ich meine, wir machen ja ganz viel verschiedene Sachen mit Teams. Wir haben auch andere Partner, die auch mit Teams arbeiten, aber es ist so unterschiedlich, in welcher Ecke man auch unterwegs ist, ob ich in einem großen Team bin, wo man einzelne Teams begleitet, auch die Branchen sind unterschiedlich und du bist jetzt in Arztpraxen und selbst da nochmal in der Nische in Zahnarztpraxen unterwegs. Erzähl uns doch mal, was so die größten Herausforderungen in diesen Teams so sind. Gibt es da so generelle Themen, die immer wieder auf dich zukommen? Nicht nur in deinem eigenen Team, so wie du es all die Jahre auch erfahren hast, sondern jetzt auch, wo du mit anderen arbeitest.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist einmal es sind meistens relativ kleine Teams. Klar gibt es heute auch diese großen Praxen, die MVZs und dergleichen. Ich bin aber mehr in diesen Standard-Zahnarztpraxen, sage ich mal, unterwegs. So 10 bis 15 Leute, 2 bis 3 Zahnärzte und dann der Rest, die Mitarbeitenden. Es ist viel die Kommunikation. Es sind oft diese kleinen Stellschrauben, dieses auch offen zu sein, auch diese Akzeptanz, sich selber einfach oder die anderen auch zu akzeptieren, wie sie sind. Ich sage immer, es ist schön, wenn wir in einem Team sind, wo wir nachher vielleicht auch mal Lust haben, ein Bierchen trinken zu gehen und uns zu verabreden. Aber es muss nicht sein. Also mein Team kann meine zweite Familie sein. Ich finde es allerdings auch ganz wichtig zu akzeptieren, wenn wir Menschen dabei haben, die das nicht wollen, die also arbeiten gehen, sich gut mit den Leuten verstehen, gut mit denen arbeiten können, aber nicht mit denen befreundet sein müssen zum Beispiel. Also auch diese Akzeptanz zu haben. Wir haben diese Generationenunterschiede natürlich auch ganz groß in der Praxis. Die Enge des Verhältnisses im Arbeiten mit dem Chef oder mit der Chefin, ja, weil in der Behandlung, die sitzen ja so ganz nah aneinander. Das hat man in anderen Bereichen vielleicht auch weniger. Wir sind fast ausschließlich in den Teams Frauen. Es ist halt immer noch ein eher weiblicher Beruf. Ja, also es gibt auch hin und wieder Männer, die das machen. Allerdings ist das jetzt noch nicht so. Also Zahnärzte ja, aber es werden auch immer mehr Zahnärztinnen. Also es wird immer, es geht immer weiblicher, muss ich ganz ehrlich sagen, in die Richtung.
Ich gehe tatsächlich auch immer lieber zu Zahnärztinnen. Ich finde immer, die haben ein feineres Händchen irgendwie und mehr Geduld.
Also. Ich glaube, du redest da von dir selber.
Ja, von mir selbst natürlich. Meine eigene Erfahrung.
Olli ist nämlich wirklich auch in ganz vielen Sachen handwerklich gut unterwegs, aber immer wenn es um feine Dinge geht, dann
vertraue ich mich lieber einer
Frau. Ja, das kommt immer. Ja. Genau, es kommt immer drauf an. Ne? Da gibt es immer so dieses Für und Wider und viel wird uns Frauen ja auch nachgesagt, wir wären so zickig und auch nur Frauen und lästern. Und ich kann euch nur eins sagen: Männer können das genauso gut. Die reinen Männerteams sind da auch nicht anders. Es geht viel halt auch um Haltung und wie wir miteinander umgehen.
Die sind anders und kommunizieren vielleicht ein bisschen anders.
Siehst du denn einen Unterschied so zu einem normalen Chef im Büro und zu einer Ärztin oder zu einem Arzt, weil sie so eine Doppelrolle haben oder?
Ja, auf jeden Fall, weil ich finde, dass der Zahnarzt oder die Zahnärztin, wie gesagt, viel näher dran ist, auch so ein bisschen mehr zum Team gehört, was in anderen Bereichen ja auch mal, ne, die haben dann wirklich diese andere Hierarchie oder gehören nicht so mhm. mit zum Team dazu. Das ist in den Zahnarztpraxen oder auch in den Arztpraxen ein bisschen anders aufgestellt einfach. Und ein ganz großer Unterschied ist, dass Zahnärzte oder Ärzte im Studium halt nichts dergleichen lernen. Also die lernen ihr Handwerk, die studieren, die können das Medizinische, die lernen nichts Wirtschaftliches, die lernen keine Führung, die lernen keine Ausbildung, kein Team. Das ist leider ja noch sehr veraltet.
Ich glaube tatsächlich, dass es, selbst wenn du, ich habe ja Betriebswirtschaft studiert, hat man auch keine Führung gelernt. Also ja. Ich glaube, Führung wird sowieso nirgendwo beigebracht.
Ja.
Nicht mal mehr in der Bundeswehr.
Nicht mal mehr tatsächlich in den Schulen, wo man Pädagogik-Lehramt studiert, habe ich gerade jetzt erst wieder gelesen, wie viele Lehrerinnen überall fehlen, weil ganz viele Studierende aussteigen, weil sie nämlich genau das, warum sie Lehrer werden wollen, gar nicht mehr beigebracht bekommen. Ja. Ja. Und das ist wirklich sehr traurig. Also tatsächlich ist das was, glaube ich, in vielen Ausbildungsecken noch fehlt. Und wenn wir da gleich mal bei der Kommunikation bleiben, ich komme dann nochmal zurück auf das, was du vorhin gesagt hast, ja, dass nicht immer ein Team auch hinterher miteinander noch ein Trinken gehen will oder beisammen sein will. Jetzt haben wir da ja wunderbar die Motive immer vor uns liegen, wo wir sehen können, okay, wir haben hier, wie du auch sagst, alles Mögliche ist ja dabei, junge Menschen, ältere Menschen, verschiedene Generationen. Die einen wohnen vielleicht selber noch bei den Eltern, die anderen haben eine eigene Familie, manche sind sehr unabhängig da draußen unterwegs und dann kommen jetzt auch noch die Motive ins Spiel, ja, wo vielleicht der eine oder andere ein hohes Familienmotiv hat und die Arbeit so als zweite Familie sehen will und gerne da auch so dieses Miteinander haben will und andere das vielleicht gar nicht so haben wollen. Jetzt, wenn man da ein bisschen weiter auseinander ist in so einem Familienmotiv, sage ich mal, und dann vielleicht auch noch ein Bestätigungsmotiv etwas höher gelagert hat, dann kann das auch sehr schnell passieren, dass man sich da persönlich angegriffen fühlt, wenn ich das will und der andere das nicht will. Erzähl doch mal, hast du irgendwie schon in der Richtung oder vielleicht auch in einer anderen Richtung ein Fallbeispiel, wo du richtig gemerkt hast, so, das sind sofort die Lichter aufgegangen in dem Team, weil sie erkannt haben, der andere meint es ja gar nicht böse, sondern der tickt einfach nur anders und für den ist es komplett anders. Gibt's da irgendwas, wo du ja eine Geschichte oder eine Story dazu erzählen kannst, wo das interessant war, dass sie hinterher tatsächlich auch gleich anders miteinander umgehen konnten?
Ja, auf jeden Fall. Also habe ich sogar zwei. Einmal halt das mit der Geselligkeit, wo wir dann wirklich gemerkt haben, ne, dass ein Teil des Teams halt sehr gesellig war und das andere nicht. Und zum Beispiel auch die Chefin nicht gesellig ist, dass der das halt auch nicht so wichtig ist. Es ihr zwar wichtig ist, dass es ihrem Team gut geht, aber für sie selber braucht das halt auch nicht so. Wo dann halt, ne, als sie das dann auseinanderklamüsert haben, ich das erklärt habe, wo dieses Verständnis einfach dann wirklich kam. Ne? Deswegen ist das, ja, und ich dachte immer, du magst uns nicht. Und nee, ich mag einfach zum Beispiel gerne dann in der Pause rausgehen, ne, war dann für die anderen. Die einen saßen immer zusammen in der Pause und eine wollte halt immer rausgehen oder die Chefin hat sich...
Hohes Bewegungsmotiv zum Beispiel. Zum Beispiel, ja? Einmal eine Runde ums Haus gehen und frische Luft schnappen.
Genau, richtig, ja. Und da war dann das Verständnis viel schneller da, weil man das halt gesehen hat und weil man auch gemerkt hat, der andere meint es gar nicht böse, ja, sondern der ist halt, wie er ist. Und ich sage ja so gerne, ne, wie ticke ich und wie tickst du? Ich finde das ja so mega spannend und wichtig, finde ich, erstmal zu wissen, wie ich ticke, bevor ich gucke, wie die anderen ticken, damit ich das auch für mich selber mal klar habe, auch selber sehe, warum ist mir das denn überhaupt so wichtig? Und ja, und das andere...
Und dann kannst du es auch selber anders kommunizieren, natürlich. Ja?
Ganz anders, ja. Ganz anders. Wenn ich
selber weiß, und es ist nicht so gefärbt von deinen eigenen.
Ja.
Und das andere ist dann auch nochmal so mit Wissensdurst oder Entwicklung, ja, dass es dann Kolleginnen gibt, die halt total gerne auf Fortbildungen gehen und über den Tellerrand gucken und manche andere im Team vielleicht da sind, die glücklich damit sind, arbeiten zu gehen, um Geld zu verdienen. Die sind glücklich mit ihrem Job, aber die haben halt diesen Drang nicht, sich weiterzuentwickeln. Und auch da war es dann so, ach so, ja, dieses auch wieder dieses Verständnis. Ach, du machst das alles, weil dein Drang so hoch ist, dich weiterzuentwickeln, und du hast halt Spaß an Fortbildung und der andere halt nicht. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig für den Chef oder für die Chefin zu gucken, wie kann ich das bedienen, dass der eine Fortbildung machen möchte und der andere vielleicht nicht, und der trotzdem ein super Mitarbeiter ist. Ja, einfach so. Ja.
Was gab es denn da für eine Art für Missverständnis, wenn einer, also bevor jetzt das Team das gewusst hat, dass jemand eben hoch in Wissensdurst und Neugierde ist und der rausgeht, ist er dann eher so oder sie dann als Streberin gedacht worden, oder dass sie sich irgendwie einschmeicheln will, weil sie in die ganzen Fortbildungen geht, oder hat man das irgendwie missverstanden?
Auch schon, also einfach dieses Unverständnis, warum überhaupt jemand da ist, der ständig Fortbildung machen wollte und dann auch gern das Team mitnehmen wollte. Also gesagt hat so, guck mal, da ist eine Abrechnungsfortbildung oder da ist eine Hygienefortbildung und lasst uns doch mal dahin fahren und lasst uns doch mal gucken und da ist ein Webinar und sollen wir nicht zusammen, und die anderen immer so, oh nee, das war lieber, ja, ich habe da so gar keine Lust drauf. Und wie unterschiedlich das halt einfach auch schon ist und das auch zu akzeptieren. Und ich finde auch, deswegen sind das andere ja keine schlechteren Mitarbeitenden. Ja, also das muss man ja auch immer akzeptieren. Ja, und wir können ja auch nicht nur Alpha-Männchen im Team haben. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Ja, und auch hinzugehen und dass der andere mit dem hohen Wissensdurst, der sich auch immer weiterentwickeln möchte, akzeptieren kann, dass da welche in der Praxis sind, die halt, ja, wie gesagt, ihren Job mögen, aber zufrieden sind, so wie sie sind. Und die andere Seite halt auch hingeht und sagt, ja komm, das ist ihm halt wichtig. Und ja, vielleicht gehen wir doch mal auch mit, gucken uns doch mal was an, aber in Maßen halt.
Ja, nicht zu viel. Ist vielleicht auch für super, was in der Regel ja oft ist, weiterentwicklungshungrige Chefs gedacht, Chefinnen gedacht, weil viele, die, sage ich mal, auch wirklich was Gutes für ihr Team tun wollen, und davon gehe ich sowieso schon immer mal aus, wenn die jemanden wie dich dazu holen, dann ist das ein Chef, dem die Mitarbeiter am Herzen liegen, und dann haben die auch vielleicht oft so dieses Angebot, dass sie sagen, oh, geh doch dahin, und dann vielleicht auch irgendwie nicht verstehen, warum Mitarbeiter das nicht wollen, und dass das gar nichts gegen die Arbeit ist und gar nichts gegen den Chef ist, sondern dass das einfach etwas ist, was denen nicht so wichtig ist, sondern dass sie happy sind mit der Struktur und mit dem Ablauf und mit dem Ganzen, wie es läuft, und sich da gerne ausleben wollen. Ja? Genau. Und vielleicht dann auch gar nicht diesen hohen finanziellen Sicherheitswert haben, dass es jedes Jahr oder alle zwei Jahre so eine gewaltige Erhöhung geben muss, sondern dass andere Dinge wichtiger sind. Ja,
ja, auch
so was mit in dem... Ja, bitte.
Auch so ein bisschen dieses Bewahren Tradition, ne? Also, dass sie auch glücklich sind in dem, was sie da eigentlich haben, dass sie in diesen Strukturen, die wollen auch gar nicht so viel Veränderung dann zum Beispiel haben oder dergleichen. Und vor allem dann auch zu gucken, wie kann ich dann trotzdem dieses, ja, irgendwie doch meine Mitarbeitenden dazu kriegen, weil manche Fortbildungen sind ja sinnvoll, ne? Wir müssen, ja, es gibt halt Weiterentwicklung.
Ja.
Aber dann auch für den Chef zu sehen, okay, hier ist es vielleicht wichtig, dass wir das während der Arbeitszeit machen, in der Praxis, und ich halt auch nicht von meinen Mitarbeitenden immer verlangen kann, dass die das abends noch freiwillig auf der Couch zu Hause machen.
Mhm.
Ja, also auch das zu akzeptieren, ja, dass da dann Feierabend einfach auch ist.
Ja, beobachtest du ein ähnliches Verhalten, also ist es irgendwie altersabhängig auch? Also findest du Leute, die wissensdurstig, entwicklungshungrig sind, die sowohl jung als auch älter sind? Oder, weil früher war immer so das Vorurteil, ja, die Älteren, die sind meistens ein bisschen passiver und die haben eigentlich schon abgeschlossen und möchten nicht mehr so gerne raus. Aber jetzt haben wir so präzise Instrumente, wo man das feststellen kann. Findest du, dass es Weiterentwicklungshungrige gibt, sowohl unter den Älteren als auch unter den Jüngeren?
Ja.
Zieht sich das so durch oder ist das schon auch eine Altersfrage?
Nein, also ich finde definitiv, also es gibt es auf beiden Seiten. Also ich sag mal, ich gehöre jetzt auch zu der älteren Generation, also zu X.
Ja, aber nicht aufs Alter.
Ja, also mir ist es halt auch total wichtig, und dann habe ich Kolleginnen, die sind halt so alt wie ich, denen ist es halt nicht so wichtig, und dann gibt es Kolleginnen, die sind vielleicht noch älter oder die ich in Teams kennengelernt habe, die sich immer weiterentwickeln, und genauso gibt es das in der jungen Generation, also auch in der Z-Generation gibt es die sich weiterentwickeln wollen oder die Fortbildung machen wollen, und die anderen, die es halt nicht so wollen, ja, die aber natürlich trotzdem was Sinnstiftendes brauchen, die hingehen und sagen, ich muss irgendwie wissen, warum ich das Ganze mache. Aber ich muss jetzt halt nicht jedes Wochenende irgendeine Fortbildung besuchen. Ja.
Tatsächlich fand ich das ganz interessant, als ich mich jetzt auf den Podcast vorbereitet habe und mal in unsere Tools reingeschaut habe, vor allem Teamsensoren, Führungssensoren und auch die Statistik von der IMA angeschaut habe. Wir hatten jetzt wirklich viele, viele Jahre lang, war das Wissensdurstmotiv an der obersten Stelle und ist in den letzten 2 Jahren jetzt an die 5. Stelle gerutscht, was ich wirklich schon interessant finde. Also dieser Drang ist zwar immer noch da und es ist auch immer noch ein bisschen über dem 15er Mittelwertdurchschnitt, aber die zwei höchsten Motive sind jetzt aktuell gerade Harmonie und Gerechtigkeit. Mhm. Also man merkt dann schon, hängt natürlich auch schon natürlich ein bisschen mit dem Coaching zusammen, dass Menschen, die in Coaching gehen, in der Regel auch ein höheres Harmoniemotiv haben und denen es wichtig ist, wertschätzend auch mit anderen umzugehen und so weiter. Aber ich finde es sehr interessant, dass sich jetzt doch in den letzten 2 Jahren mal in eine andere Richtung verschoben hat, weil wir hatten das Wissensdurstmotiv jahrelang an der obersten Stelle mit auch einem sehr hohen Wert. Also es ist schon spannend, dass sich da was verschiebt. Mhm. Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch mit ein bisschen mit diesem Technologieverdruss zu tun hat. Wenn du schaust, oder was jetzt auch beobachtet wird, wird gerade bei der jüngeren Generation, dass die eigentlich wirklich ihre Handys gar nicht mehr richtig, also sie können sie bedienen, aber sie wissen nicht, was da drin vorgeht, oder können jetzt kein Programm schreiben dafür, oder dies oder jenes, ne? Dass quasi wir so umgeben sind von so viel Neuem jeden Tag, glaube ich, dass da bei vielen Leuten da auch mal sagt, okay, jetzt ist auch mal gut, jetzt möchte ich mal wieder ein altes Buch oder was aus Papier vorziehen. Und jetzt hier nicht wieder reintauchen, was ist jetzt der neueste Trend irgendwie so, ja. Keine Ahnung, ist nur eine Hypothese.
Ja, was ich noch spannend fände,
wollte da mal kurz einsteigen. Das hat auch meines Erachtens viel mit Corona zu tun, tatsächlich. Und Corona hat halt einfach, wenn wir trotzdem auf dieses alte Tool der Maslow'schen Bedürfnispyramide einfach mal gehen, waren wir alle ganz oben in der Spitze. Und Corona hat uns total nach unten geworfen, hat gesagt, boah, wir brauchen erstmal Luft zum Atmen, wir brauchen eine Wohnung, einen Schlafplatz, einen Job. Ja, also wir waren unten wieder auf der Pyramide, was wichtig geworden ist, wo wir gemerkt haben, wie zerbrechlich das eigentlich ist. Und das hat unsere Jugend ja unheimlich mitgekriegt. Also wenn ich mir angucke, ich habe 2 Töchter und die eine hat während Corona Abitur gemacht, die ist 18 geworden. Wenn ich daran denke, was das für mich früher bedeutet hat, die hatte nichts davon. Da gab es keine Feiern, das wurde nicht groß. Ne? Da war einfach auch nichts. Es ging um ganz andere Dinge. Und die gehen jetzt erstmal wieder so hoch auf die Pyramide, dass die wieder sagen, so Selbstverwirklichung auch so ein bisschen. Aber die haben halt auch diese finanzielle Sicherheit. Das sieht man ja auch in der Trendstudie von dem Simon Schnetzer auch ganz klar, dass diese finanzielle Sicherheit, das ist ganz, ganz wichtig für die Jugend heute auch. Ja? Also diesen Sinn in der Arbeit zu sehen und die finanzielle Sicherheit. Und das ist halt auch diese Harmonie, Gerechtigkeit, denke ich mal, auch mit der Ungerechtigkeit in der Welt, einfach mit dem Kriegen, der Inflation, das spielt halt alles mit rein.
Ja.
Und ich denke, dass sich das irgendwann wieder steigern wird. Nur sieht unsere Jugend natürlich auch, wo wir hingelaufen sind mit unserem Wissensdurst. Ja, viele ist halt so. Ich gehöre auch dazu in Burnout oder in Depressionen. Und meine Kinder haben ganz klar gesagt, nee, das wollen wir nicht. Das wollen wir anders. Das heißt nicht, dass die nicht ehrgeizig wären, aber sie wollen es halt anders, ein bisschen gesünder.
Ja, tatsächlich ist in unserer IMA finanzielle Sicherheit auch an dritter Stelle, gleich neben der Harmonie und der Gerechtigkeit, was früher auch nicht so war.
Genau.
Also auch das ist nach oben gerutscht in der Rangfolge, was das bestätigt, was du gerade auch gesagt hast.
Und das sehe ich auch bei meinen Kunden in den IMAs, sehe ich das auch mit der finanziellen Sicherheit, wie viel die oben ist wirklich.
Spannend fände ich jetzt noch, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass in Zahnarztpraxen sehr oft das Motiv Ästhetik und Hilfsbereitschaft zu finden ist, weil man ja den Beruf irgendwie macht, weil man anderen helfen will. Mhm. Bei dir war ja das sogar noch im Ausbildungsnamen mit drin, Zahnarzthelferin. Kannst du das bestätigen oder ist das inzwischen tatsächlich bunt gemischt? Gibt es andere Motive, die sich von den normalen, sage ich mal, Durchschnittsmotiven so abheben würden, wo der Durchschnittswert höher ist als 15 regelmäßig?
Ja, also Ich glaube erstmal, dass die schon mal wichtig sind, diese Motive, wobei ich selber ja eine gar nicht hoch ausgeprägte Hilfsbereitschaft habe. Ich weiß auch nicht. Ich habe mich selber so nie so gesehen, aber es ist anhand der IMA ist die relativ weit unten. Wo die Zahnärzte natürlich gucken müssen, ist mit der Hilfsbereitschaft, ist tatsächlich auch so ein bisschen das Finanzielle. Ja, also wenn man da einfach mal guckt, man hat immer das Bild vor Augen, der Porsche fahrende Zahnarzt. Ja, das war vor 30 Jahren mal so, das ist heute nicht mehr so. Und ich kriege das ja mit, ich mache ja die Abrechnung in der Praxis, also ich sorge ja dafür, dass praktisch das Geld reinkommt und bin auch diejenige, die wirklich zu den Chefs geht und sagt, sie müssen steigern, sie müssen teurer werden, es geht einfach nicht anders. Und dann, ja, aber wir sind doch gut und wir sind doch Dienstleister und wir wollen doch helfen. Ja, aber sie sind auch ein Wirtschaftsunternehmen, sie wollen auch überleben. Und nur mal so kurzer Ausflug in die Zahnmedizin, also wenn ich privat abrechne, heute mit den Sätzen von 2,3 bis 3,5, rechne ich ab zu Preisen von 1988 und jetzt sagt mir mein Unternehmen, was ich das leisten kann, ja. Das ist natürlich eine Schwierigkeit.
Immer noch, selbst bei den privaten Abrechnungen. Ich dachte, bei den gesetzlichen wäre es so niedrig.
Nein, die Kassen steigern, die gesetzlichen Kassen steigern jedes Jahr den Punktwert. Und der in der Privatmedizin, der ist stehen geblieben. Das ist halt wirklich, das wissen natürlich auch viele Patienten nicht, aber das ist eine politische Sache, da wollen wir jetzt heute gar nicht drauf eingehen. Nur um das mal zur Erklärung, klar, und dann haben die dieses Ästhetik-Schönheit, die wollen helfen, die wollen, dass es alles top aussieht, weil es ist ja auch wie eine Visitenkarte, wenn ich gute Arbeit leiste. Dann diese Hilfsbereitschaft. Ich glaube, manche haben zu viel Einfluss Macht. Da dürften darf es auch mal Menschen geben, die das ein bisschen runterschrauben. Ich denke, es ist immer eine gute Mischung, die halt auch einfach dazu gehört, ja, was halt wirklich wichtig ist. Aber viele haben wirklich noch auch die Hilfsbereitschaft ganz oben. Ach nee, und das kann ich doch nicht machen. Und der Patient und
Aber wie gesagt, darf ich nur interessehalber gerade fragen, also wenn du die Abrechnungszahlen da hast, was kostet es denn, wenn ein Jugendlicher zum Beispiel solche Drähte eingesetzt kriegt, so zur Zahnregulierung?
Und das weiß ich gar nicht, weil ich gar nicht in der Kieferorthopädie bin. Ich weiß gar nicht mal, was...
Zahnarzt.
Genau. Ja, das ist Unterschied. Achso, also ich kann auch gar keinen... Genau, und der Kieferorthopäde ist extra. Ich kann auch keine kieferorthopädische Abrechnung.
Das ist auch wo man so Klammern kriegt.
Ja, das ist ja zur Zahnregulierung und das ist der Kieferorthopäde.
Das macht heute nicht mehr in der Zahnarzt.
Ach so.
Das macht alles der Kieferorthopäde.
Das hat sich verändert.
Das ist ja lustig,
genau,
oder?
Ja. Genau, aber ich weiß, dass es da aus eigener Erfahrung, weil ich ja zwei Kinder habe, die eine Spange hatten, also Spange in Anführungsstrichen, genau, ja, wie man das so nannte. Aber da wirst du über die Zeit so 2.000 bis 6.000 Euro Zuzahlung, kannst du da schon rechnen, je nachdem, was du haben möchtest.
Das war nämlich, ich kann mich erinnern an meine Kinder in Amerika, war das auch so. Dann mussten die alle eine Klammer oder eine Spange kriegen, ja, und dann bumm, einmal 5.000 Euro aus einer Tasche. Das war schon immer eine Ansage.
Ja, wobei die Kieferorthopäden das auch ein bisschen schneller hingekriegt haben mit dieser Zuzahlungssache als die normalen Zahnärzte.
Ja, verstehe.
Ja, genau, richtig.
Interessant.
Jetzt hat sich in den letzten Jahren wahrscheinlich auch wie in vielen anderen Berufsgruppen sehr viel geändert, auch in Zahnarztpraxen, Verwaltung, keine Ahnung, vielleicht gibt es auch nicht mehr so viele Fachkräfte oder die Ärzte müssen immer mehr Patienten behandeln und so weiter. Also da kannst du gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Es hat sich auf jeden Fall viel verändert, so dass es oft für Kunden ziemlich frustrierend ist. Oder Kunden sagt man ja hier nicht, man sagt ja Patienten, dass es für Patienten oft sehr frustrierend ist, wenn man schnell abgefertigt wird, wenn Leute nicht mehr freundlich sind am Empfang, wenn man zu viel nachzahlen, draufzahlen muss. Gibt unendlich viele Dinge, wo man schnell auf der Patientenseite schimpft. Und ich glaube, es wäre jetzt ganz nett, wenn du da mal ein bisschen die Seite von der anderen Seite ergreifst, weil du auch ja selber ein Teil davon bist, dass man vielleicht mal ein bisschen verstehen kann, warum einfach oft die Zeit nicht ist, dass man sich so um die Patienten kümmert, wie man sich gerne eigentlich um sie kümmern würde. Und ich glaube sogar, dass viele... ich weiß nicht, ob das in den Zahnarztpraxen genauso ist, aber so habe ich das jetzt überall anders gehört, in Krankenhäusern, in normalen Arztpraxen, dass viele aufgehört haben, in diesem Bereich zu arbeiten, weil es einfach zu stressig geworden ist. Wie schaut es denn aus? speziell jetzt in Zahnarztpraxen. Was ist deine Erfahrung da so, wenn wir mal nur die letzten 10, 15 Jahre nehmen, was sich da massiv in eine schwierige Richtung verändert hat?
Also ich denke, wie in allen anderen Sparten auch, der Fachkräftemangel ist einfach da. Und wir hatten früher einen Arbeitgebermarkt, das heißt, früher haben sich 10 Leute auf eine Stelle beworben, du hast dir den Besten ausgesucht und heute hast du einen Arbeitnehmermarkt, das heißt, der Arbeitnehmer sucht sich die beste Stelle aus. Und man kriegt halt wirklich schwierig Menschen in der Zahnmedizin. Oh, ich hoffe, ich mache mir keine Feinde, aber ich glaube auch, manchmal ist es tatsächlich so ein bisschen ein selbstgemachtes Problem, ein hausgemachtes Problem, weil es immer noch viele Praxen, also früher gab und heute gibt es die auch noch, die ihre Mitarbeitenden wirklich schlecht behandeln. Ja, also wo wirklich der Ton harsch ist. Ich habe es zum Glück nie selber erlebt. Ich habe ja einen ganz langen, bunten Lebenslauf, der mir auch nie geschadet hat. Zum Glück habe ich sowas nie erlebt, aber ich höre es immer wieder, wo mit Instrumenten geschmissen wird, wo wirklich schlecht geredet wird, es nur Überstunden gibt, also wirklich keine Wertschätzung, auf keinster Weise irgendeine Wertschätzung, dann ist der Beruf relativ schlecht bezahlt, um davon leben zu können, ja, und wir müssen ja immer gucken, dass wenn ich 40 Stunden die Woche arbeite, muss ich davon leben können. Auch heutzutage. Also es ist immer noch so gesellschaftlich, du bist ja nur die den Rüssel da in den Mund hält, ja, Schlauch rein. Nee, es ist so viel mehr. Wir haben so viel Bürokratie, wir haben Hygienestandards einzuhalten und es wird immer mehr und die machen ja auch immer mehr alleine. Also die sollen ja auch die Zahnärzte und Zahnärztinnen entlasten in der Assistenz, ja, und machen halt immer mehr. Und das ist halt eine große Schwierigkeit. Und dann natürlich die Zeitsache, ja, dass wenn ich zu einem Satz von 1988 arbeite, dann habe ich nicht immer die Möglichkeit, mir eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, weil der Patient zur Kontrolle kommt. Da muss es halt irgendwo auch mal ein bisschen schneller gehen. Wobei ich in den Praxen, in denen ich bis jetzt war und auch mit denen ich zusammenarbeite, Dienstleistung immer noch sehr groß geschrieben wird. Also das heißt, ich gehe auch viel in die Teams, zum Beispiel für Kommunikationsschulungen, um das zu schaffen, dass Patienten und die Mitarbeitenden eine Sprache sprechen. Also man muss es ja auch so sehen. Einmal, wir haben natürlich unseren Stress, wir haben viel Telefon, die Leute rufen an. Es gibt 1000 Sachen, die wir nebenher noch erledigen müssen. Und trotzdem bin und bleibe ich immer der Meinung, der Patient, ja, ist für mich halt doch irgendwie König, Kunde ist König so ein bisschen, ja, bis zu einem gewissen Grad. Der darf nicht unfreundlich werden. Und doch finde ich es wichtig, den Mitarbeitenden mit auf den Weg zu geben. Wie kann ich denn damit umgehen? Und auch da
mal auch Grenzen zu setzen.
Ja. Genau, Grenzen setzen und aber auch da die Perspektive zu wechseln, dass der Patient kommt mit vielleicht Angstgefühlen, dass es unangenehm ist. Ich meine, das ist eine Vertrauenssache. Du machst den Mund auf, kannst nichts machen und der macht da irgendwas. Du siehst ja auch nicht, was der irgendwie da macht. Da gehört ganz, ganz viel Vertrauen zu. Viele haben Angst, die Geräusche, ja, so eine Turbine, wenn die läuft, das ist halt wirklich unangenehm in den Ohren. Und auch da gehört das Verständnis zu, auch von Seiten der Mitarbeitenden, darauf dann einfach einzugehen. Oder auch, wenn ich das dann weiß in den Teams, wenn ich da reingehe und mit der Motivanalyse spreche und wir kommen auf finanzielle Sicherheit. Natürlich, ich mag die Beihilfepatienten auch nicht immer so gerne, die wegen 6,50 Euro wollen, dass ich eine halbe Stunde eine Begründung noch schreibe. Auf der anderen Seite, manche sind halt auch am finanziellen Limit und da muss ich immer so ein bisschen gucken und kann dadurch vielleicht auch das Verständnis aufrufen und sagen, wer weiß, was bei dem Patienten gerade ist, dass der wegen den 35 Euro jetzt kommt und hier einen Aufriss macht, weil er sie nicht erstattet kriegt. Wir wissen doch nie, was ist. Also dieses Gegenseitige, ich finde, wir sollten menschlich bleiben, dieses Gegenseitige zusammen, ja, so wirklich Hand in Hand zu arbeiten. Also nicht nur die eine, sondern es ist ein Geben und ein Nehmen auf allen Seiten. Ja, also wie gesagt, Patienten, das hört man ja auch immer öfter, die wirklich unfreundlich werden, drohen, rumschreien und sowas, ja, die gehören der Praxis verwiesen. Raus, tschüss, brauchst du auch nicht wiederkommen, ja, also das geht halt gar nicht oder irgendjemand unsittlich anfassen oder dergleichen, ja. Aber es gibt halt auch viele Patienten, die kommen mit Angstsachen, die sind gestresst, die kommen von der Arbeit. Und auch die einfach mal abzuholen und zu lächeln und freundlich zu sein und zu sagen, ich habe hier auch eine Aufgabe, den Patienten abzuholen, mal zuhören. Ich finde, aktives Zuhören ist eins meiner Lieblingstools und dafür muss ich dem nicht eine Stunde zuhören. Ich muss dem nur echt zuhören, wirklich mal echt zuhören und mich in den Hintergrund stellen. Und das, finde ich, ist eher Aufgabe der Mitarbeitenden als des Patienten, weil wir sitzen in dem Moment einfach am längeren Hebel, weil das für uns ist das täglich Brot, für den Patienten nicht.
Ja, tolles, und manchmal sind es wahrscheinlich nur kleine Dinge, die einen Patienten auch ganz schnell wieder abholen, ja, ja. Wie du sagst, aktives Zuhören oder ich glaube, dass das, was du machst, so dass die Mitarbeitenden sich schon mal selber verstehen, den Chef verstehen, der Chef die Mitarbeitenden versteht. So, man muss ja nicht von jedem Patienten eine E-Mail im Vorfeld machen, aber allein durch das,
Entschuldigung, ja. Wir machen jetzt erst eine E-Mail, bevor sie zu uns kommt. Das wäre ich meinem Chef mal vorschlagen.
Es gibt tatsächlich einige Sparten, ja, mit der Silvi hat mal letztens einen Podcast, die Fotografin ist und die mit ihren Kundinnen jetzt die E-Mail im Vorfeld macht, um punktgenau zu verstehen, was die in ihren Fotos haben wollen, sind Porträtfotos, aber es ist ein anderes Thema. Da würde jetzt die Zeit wirklich nicht reichen, dass man Patienten auch noch eine E-Mail machen lässt. Aber ich denke, das Verständnis ist dann einfach da, dass man sich ein bisschen reinspielen und denken kann, dass der, was der jetzt vielleicht für ein Motiv hat, was ihn gerade antreibt, genau, und warum er gerade so frustriert ist, und dass man ihn dann ein bisschen besser abholen kann. Ich finde es toll, dass du das machst und dass du so spezialisiert auch bist auf diese Nischengruppe, wo ich mir wirklich gut vorstellen kann, dass die, die mit dir arbeiten, die werden am Ende auch die Marke gewinnen. Es geht nicht nur darum, dann, dass man dieses gegenseitige Verständnis im Team hat, sondern dass man die Fachkräfte auch bei sich behält und dass die Fachkräfte sich auch bei einem bewerben. Und dazu kommt dann auch noch, dass man das Ganze in einem Miteinander, glaube ich, mit diesen ganzen Stressherausforderungen, die es heute gibt, Verwaltung, Abrechnung, bla bla bla, ja, dass man dann auch strukturiert dann anders umzugehen lernt, Aufgaben besser verteilen kann, mit mehr Klarheit an Aufgaben rangeht, wo sind tatsächlich die Herausforderungen, wie kann ich sie lösen, da ist auch ein ganz anderes Denken dann dabei, wenn man dann von so jemanden wie von dir begleitet wird, kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Also auf jeden Fall, ich arbeite ganz viel, also bei mir in den Mentorings, wenn die Führungskräfte zu mir kommen, nur mit IMA. Also ne, ob das jetzt so Coaching, Mentoring oder was auch immer ist, nur vorher mit IMA. Also das steht fest. Bei den Teams bin ich dabei, das immer mehr zu implementieren. Ich werde da auch meine Verkaufsstrategie und auch meine Preisstrategie fürs nächste Jahr ein bisschen anpassen, einfach das lernt man ja auch alles so mit der Zeit und guckt, ne, was die Kunden so wollen, und weil das einfach, ich mache ganz total gerne diese Fundamentarbeit. Ja, also, und Fundament ist für mich zu wissen, was mich antreibt, was andere antreibt, Werte, Stärken und genau das, was du gerade gesagt hast. Und das kannst du so toll ableiten, wenn ich dann die IMA habe und dann mit den Menschen über Werte spreche und wie die dann da sitzen und denken und wie das einfach auch ineinander greift und die daraus dann wieder ihre Stärken dann auch sehen. Ja, manchmal muss ich ein bisschen nachhelfen, aber dann kommt dieses Aha, Aha, und das finde ich so schön, wenn die das sehen. Ich habe eine Zahnärztin bei mir im Mentoring, die wirklich schon ganz, ganz viel gemacht hat in der Richtung. Und die jetzt aber gesagt hat, diese IMA, sagt sie, das war nochmal so ein Gamechanger einfach, ja, was sie so cool fand und was sie jetzt zum Beispiel ihrer neuen Auszubildenden schenken möchte. Ja, also da ist sie noch am Überlegen, wie sie das gut verpacken kann, ja, dass es auch freiwillig ist und dass sie auch hingeht und sagt, es bleibt natürlich auch alles zwischen der Auszubildenden und mir, außer sie möchte nachher was davon erzählen. Aber der Auszubildenden schon was mit auf den Weg geben will, um sich entwickeln und kennenzulernen und dann halt auch so zu arbeiten, wie es passt, finde ich grandios. Also das finde ich mega gut.
Finde ich auch, weil es ist ja auch, ich meine, wir sagen es ja immer wieder, eine E-Mail ist ja nichts Bewertendes. Wir stecken ja niemanden in den Schubladen und sagen, deine Motive sind negativ oder positiv oder da ist zu viel oder zu wenig da, sondern es geht ja einfach auch immer nur um ein Abbild des Jetzt. Genau. Also Motive verändern sich ja auch und auch das ist was, wo man für sich vielleicht erkennen kann, so wie du gesagt hast, du hast für dich erkannt, dass dein Bestätigungswert viel zu hoch war und hast intensiv daran gearbeitet und das hat dein ganzes Leben in eine andere Richtung gebracht, ja, dich geöffnet für das, was du heute tust, in die Selbstständigkeit getraut und mit Teams zu arbeiten und offen damit umzugehen. Das brennendste Thema, das in unseren Teamsensoren, ich weiß nicht, arbeitest du auch mit den Teamsensoren, hast du die auch schon eingesetzt?
Ja, auf jeden Fall, wenn ich mit den Teams arbeite, dann mache ich die Teamsensoren aus beiden Sichten. Ich arbeite auch mit den Führungssensoren dann oder auch mit dem Kundensensor, gerade wenn ich das mache Richtung Kommunikation mit dem Patienten, da auch mal hinzugehen.
Das war,
ja.
Ja, das cool. Finde ich spannend, weil den setzen tatsächlich noch ganz wenige ein, den Kundenservice-Sensor, wo man einfach mal reflektieren kann, ohne dass ich vielleicht gleich Kunden befragen muss, aber wo man einfach mal im Team reflektieren kann, wie gut ist unser Service denn tatsächlich rund um den Patienten. Aber wenn ich nochmal auf den Teamsensor zurückkomme, in unseren Teamsensoren ist das brennendste Thema im Durchschnitt die Aufgabenklarheit und Verantwortungsverteilung. Ja. Ist es in Zahnarztpraxen tatsächlich auch so? Weil eigentlich könnte ich mir jetzt vorstellen, das ist doch ein Bereich, wo die Aufgaben sowas von glasklar sind. Wie du gesagt hast, ja, eine macht die Zahnreinigung, eine andere kümmert sich um die Abrechnung, eine nächste assistiert vielleicht beim Aufschreiben und Verwaltungsaufgaben dem Chef oder der Chefin. Oder ist es da ähnlich?
Das ist ähnlich. Und zwar, weil noch so viel im Hintergrund passiert, ne? Wir haben ja, das sind ja erstmal diese Hauptaufgaben, die jeder sieht, wo die Leute eingeteilt sind. Und dann gibt es ja noch die ganzen Sterilisationsprozesse. Es gibt die Materialbestellung. Es gibt ja noch ganz, ganz viele Dinge, die getan werden müssen in der Praxis. Und sei es, dass wer ist zuständig dafür, dass die Handtücher gewaschen werden, ja? Und da arbeite ich auch ganz viel, dass wir wirklich die Aufgaben verteilen, dass wir das klären, dass ich dann auch wieder stärkenorientiert gucke, ja, dass ich natürlich irgendwie jemanden nehme, den ich irgendwie für Materialbestellung nehme, der auch ein bisschen Sinn dafür hat und auch telefonieren möchte, wenn ich es nicht halt alles online mache irgendwie, ja, der auch ein Auge einfach dafür hat, ne, so ein bisschen Ordnung und Struktur gehört da halt schon zu, damit ich nicht wild durch die Gegend bestelle. Die Sachen sind ja auch teuer und laufen ja auch ab. Und teilweise, also ganz großes Thema, das auch wirklich in Listen festzuhalten und auch dann zu gucken, wer ist denn zuständig, wenn derjenige im Urlaub ist. Weil wie oft hören wir das? Das ist nicht meine Aufgabe. Ja, schön, könntest du es vielleicht trotzdem erledigen. Und aber auch da muss es wirklich festgelegt werden. Und das wird auch immer mehr verlangt von den Mitarbeitenden. Die brauchen diese Struktur und diesen roten Faden. Das ist so wichtig und das ist halt Führungsaufgabe. Und das sehe ich immer mehr, gerade in den Teams, dass dieser rote Faden, diese Leitplanken gesetzt werden müssen, wo die sich drin bewegen dürfen. Ja, also nicht ganz starr, wo die sich so bewegen können, aber die müssen wissen, wo die Grenzen sind, die müssen ihre Aufgaben kennen, die müssen die Konsequenzen kennen, damit das auch wirklich funktioniert, weil wir halt in diesem Arbeitnehmermarkt sind und es gibt halt dann diese Ausläufer von Mitarbeitenden, die es wahrscheinlich auch in jeder Branche gibt, die das einfach auf die Spitze treiben, die ja auch hingehen und sagen, ja, also ich möchte gerne 25 Stunden arbeiten für 5.000 netto mit 60 Tagen Urlaub. Ja, tut mir leid, das ist halt nicht drin, ja. Und ach ja, und übrigens habe ich auch gerade erst frisch ausgelernt, ja. Das ist dann halt vielleicht ein bisschen schwierig. Und da müssen wir einfach auch gucken und diese Grenzen setzen, die müssen da sein. Und auch gerade die Generation Z, die fordert das auch, die wollen diese Grenzen auch haben. Die wollen sich zwar weiterentwickeln, aber die brauchen einen roten Faden, wo sie entlang gehen können. Das ist ganz wichtig.
Ja, das denke ich, ist generell so, dass Angestellte einfach eine Struktur brauchen und einen roten Faden brauchen. Sonst wäre das auch nicht seit Jahren das brennendste Thema in unserem Teamsensor. Es ist wirklich seit Jahren eigentlich von Beginn an das brennendste Thema. Bei uns jetzt zum Glück nicht, weil das für uns eben so glasklar auf der Hand liegt, dass wir hier immer schauen, dass Aufgaben klar verteilt sind. Aber natürlich kann sich das auch immer mal wieder verlieren. Gibt es denn noch andere Themen, wo du sagst, die sind typisch Zahnarztpraxen spezifisch, die sich vielleicht abheben von anderen, was du so im Teamsensor feststellst? Was sind so die Themen, die dir so begegnen?
Also viel in Zahnarztpraxen ist so dieses typische auch, ich sage immer so dagegen vorne gegen hinten, also vorne ist Empfang, Rezeption, hinten ist dann Behandlungsassistenz, das ist dann zum Beispiel schon das Terminmanagement. Wir haben halt, sage ich jetzt mal, an der Rezeption die Aufgabe, das Terminbuch voll zu machen und das da reinzustellen, haben die Patienten am Telefon, die uns auch sagen, da sind Schmerzen und die hinten im Zimmer brauchen natürlich auch ihre Zeit und verstehen dann nicht immer, warum wir irgendwie was machen. Da gehört dann auch wieder so die Kommunikation einfach auch dazu. Da geht's dann auch um dieses Gerechtigkeit auch so ein bisschen, ne? Wie wird das aufgeteilt? Der eine meint immer, er arbeitet mehr als der andere. Und das zieht sich echt seit 25 Jahren durch jede Praxis. Es ist wirklich, wirklich faszinierend. Und also diese ganzen Dinge, also rund um Kommunikation ist ganz viel, Aufgabenfindung ist ganz viel, was halt immer wieder dazu gehört, dass wir dieses Verständnis füreinander haben, dass wir die Akzeptanz füreinander haben, dass wir auch gucken, wer kann was gut, ne? Dass ich dann auch mal hingehe und sage, ich unterstütze. Ja, also da ist auch oft so dieses Thema, dass die Leute sich gegenseitig unterstützen, wenn irgendwelche Schwierigkeiten dabei sind. Ja, das sind so diese Hauptthemen eigentlich.
Was war denn so für dich nach einer getanen Arbeit das erfreulichste Ergebnis, das du mal hattest?
Also ich finde es zum Beispiel total schön, wenn ich in Teams kommen darf, wo das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist, sondern wo ich gerufen werde, weil die sagen, hier läuft's gut und wir möchten noch besser werden und wir möchten uns noch besser verstehen und wir möchten uns optimieren. Oder wo es auch mal darum geht, das hatte ich jetzt, da war ich in einem Team, die nachher hingegangen sind und gesagt haben, boah, wir sind schon echt toll. Also einfach denen das auch nochmal so vor Augen zu rufen. Ich hatte mal zwei, das waren Gynäkologinnen, die mich gerufen haben, um das Team zu stärken, um hinzugehen und zu sagen, wir machen das, damit die sehen, wie toll die sind, wie wertvoll die für uns sind, zum Beispiel. Sowas finde ich halt schön. Also wenn gar nicht so lange darauf gewartet wird, dass schon ein Konflikt ist und weil nicht, sondern wo wirklich hingegangen wird und gesagt hat, wir wollen die Kommunikation verbessern, gerade zwischen den Mitarbeitenden und den Patienten und dann auch dieses Team wachsen lassen. Also wirklich in die Teamentwicklung zu gehen, Vertrauen aufzubauen. Ja, also Vertrauen ist für mich was ganz, ganz Großes und ich muss nicht, um Vertrauen zu haben, mit denen befreundet sein. Also das ist für mich eine ganz große Sache. Ich hatte das bei mir selber in der Praxis. Ich habe mit keinem privat irgendwie was zu tun, was auch völlig okay ist. Ich bin ja froh, wenn ich meine Freundinnen und schon irgendwie zwischendurch mal sehen kann, ja, so nach dem Motto. Und es gab aber was ich denen mitteilen wollte, wo ich einfach mich hinstellen konnte und das ganz offen sagen konnte. Also da ging es zum Beispiel um diese Depression, die ich habe, damit die verstehen, warum ich zwischendurch so bin, wie ich bin. Und dieses Vertrauen aufzubauen und hinzugehen und zu sagen, ich kann das mit meinen Chefs und meinen Kolleginnen besprechen. Und sowas finde ich wichtig. Oder wo man hingeht und sagt, irgendjemand in der Familie ist vielleicht krank oder so. Also dieser Vertrauensaufbau. Und das mache ich auch ganz viel in der Teamentwicklung wirklich, dass die Vertrauen aufbauen zueinander, dass die reden können, Feedbackkultur, eine gute Fehlerkultur, psychologische Sicherheit. Ja, massiv
wichtig. Ja, super. Hört sich ganz
kommen dann auch Zahnärzte oder überhaupt Ärzte, die so ein bisschen in die Visionsentwicklung gehen möchten, also gerade den Praxen, wo es besser geht, wo man so, wo du ein bisschen nach vorne arbeitest dann auch?
Also das hatte ich bis jetzt noch nicht, dass ich sage, also ich habe das manchmal, wenn die im Mentoring sind, dass wir dann so ein bisschen gucken, wo wollen die jetzt selber hin mit ihrer Praxis, aber dass wir jetzt eine Visionsentwicklung mit dem Team gemacht haben, das hatte ich noch nicht. Das würde ich aber gerne mal machen. Also wer das hier hört, darf ich dann gerne melden, weil ich das auch so wichtig finde. Wir brauchen eine Vision, wir müssen wissen und dann ist wichtig, dass wir über die Vision reden. Weil die steht uns ja nicht
und eine Strategie. Hat, ne? Und eine Strategie dafür
entwickeln. Genau, Strategie und dann die Mitarbeitenden ins Boot holen.
Gerade wenn der Markt so ist, wie du sagst, dass man schauen muss, dass man sich vom Wettbewerb abhebt und
das ist für die Kunden wichtig und auch für die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitenden, dass sie eben, also gerade wenn sie halt zukunftsorientiert denken und da das, ja, ich sag mal, ja, sich weiterentwickeln möchten. Dass sie da in einer zukunftsorientierten Praxis zugegen sind.
Ja, weil das ist das andere wie Führung, die man nicht lernt. In der Ausbildung lernt man auch das nicht. Ja, also gerade das nicht. Das lernt ein Betriebswirtschaftler schon in seinem Studium, aber das, glaube ich, lernt man im Medizinstudium nicht.
Ja. Ja, also und ich finde das auch ganz wichtig, dass wir wissen, wo gehen wir hin, weil nur so können wir dann auch die anderen mitnehmen, wenn wir diese Vision haben, wenn wir wissen, wo wir hinwollen, wenn wir eine Strategie haben, die anderen daran teilhaben lassen. Auch das ist halt diese Transparenz in Praxen, das ist auch so wichtig, ja, weil manchmal denkt der Chef dann auch, ich muss das alles alleine tragen und alles alleine machen und das Team spürt, da ist irgendwas und dann steht so ein riesen Elefant in der Praxis mitten auf dem Flur. Und keiner redet drüber. Und das ist so schade, weil das gibt dann wieder Unsicherheit auf der mitarbeitenden Seite, weil die denken ja die utopischsten Dinge, die ja gar nichts damit zu tun haben, weil der Chef zum Beispiel nicht transparent ist, aber weil er auch viel, sind da noch diese Glaubenssätze, ich bin Chef, ich muss das alleine machen. Und nein, das muss er nicht.
Ja. Ja, wunderbar, liebe Nina. Ich habe tatsächlich meine ganzen Fragen gerade so gestellt. Dies hat der Olli, hast du noch Fragen, die dir gerade noch so in den Sinn kommen?
Eigentlich nur, also wir haben jetzt diesen Wahnsinnsumbruch überall in der Wirtschaft durch künstliche Intelligenz. Und aber so die Frage ist eigentlich, wenn ich mir so eine typische Praxis vorstelle, es gibt moderne, es gibt altmodische, es gibt Leute, die ständig erweitern und so fast zu so kleinen Hospitälern werden und sich mit anderen zusammentun, auch so eine Partnerstrategie entwickeln dann für ihr Unternehmen. Weil die sind ja auch Unternehmer. Ich glaube, die sehen sich aber nicht immer als Unternehmer. Mhm. Ja, so wie du dich als Unternehmerin siehst, sind ja eigentlich die ganzen Ärzte auch,
ja,
sag mal, Unternehmer, die wesentliche Umsätze machen, ja, mit einem eigenen Team. Das heißt, ich glaube, das schadet nicht, wenn man so ein bisschen dieses Unternehmerische mit reingibt. Aber ich frage mich, gibt's denn so, wo du siehst, wo Praxen Bedrohungen ausgesetzt sind jetzt, ich weiß nicht, durch ausländische Konkurrenz, durch irgendwas, wo sie
Technologien,
wo sie komplett neu umdenken müssen jetzt die nächsten Jahre?
Also was auf jeden Fall wichtig ist für die Zahnarztpraxen, ist diese KI, die wird mit einziehen. Also es gibt mittlerweile super Programme, wo du hingehen kannst und die Dokumentation aufsprechen kannst und die schreiben das alles in die Programme rein, wo du das ganze also Qualitätsmanagement, das QM damit handhaben kannst. Das ist ganz wichtig, dass wir da auch offen sind. Müssen natürlich genauso gucken, wir sind auch anfällig für Cyberkriminalität, ne? Da muss man einfach so ein bisschen gucken. Ob wir jetzt gefährdet sind durchs Ausland, glaube ich erstmal nicht, weil ich ganz klar hingehe und sage, der Patient sucht immer noch das Vertrauen zu dem Menschen vor Ort. Es gibt natürlich so ein bisschen diesen Medizin- und auch Zahnmedizin-Tourismus, dass man hingeht und sagt, man fährt jetzt nach Ungarn oder in die Türkei, lässt sich da die Zähne machen. Es gibt gute Ergebnisse, aber es gibt auch ganz viele schlechte Ergebnisse, die wir dann hier wieder gerade bügeln müssen. Da muss man immer.
Was ihr wieder Arbeit bringt.
Auch schwierig ist dann natürlich. Ne? Es ist natürlich auch alles so, mit der Abrechnung muss man dann immer so ein bisschen gucken. Ne? Was bezahlen dann die Krankenkassen wirklich, wenn es nicht hier gemacht worden ist? Dann gibt es ja auch mittlerweile mehrere Labore, die im Ausland arbeiten lassen. Wobei auch das manchmal schwierig ist, weil gerade diese Zahnmedizin bedarf halt auch wirklich diesen Kontakt, dass der Techniker mal in die Praxis kommt, sich die Arbeit anguckt, die Anprobe anguckt. Wie sieht die Frau oder der Mann jetzt aus, der diese Zähne da irgendwie kriegt? Wir sind ja nicht alle symmetrisch, ja, also ich bin auch schief, ja, und das muss man ja dann auch irgendwo beachten. Es sieht ja dann auch blöd aus, wenn die Mittellinie der Zähne nicht mit der Nase übereinstimmt oder sowas. Ja. Das ist dann halt auch schwierig. Ja. Und da muss man immer so gucken. Ich denke, dass da dieser Vertrauensbeweis zwischen den Patienten immer noch was ganz und den Behandlern immer noch was ganz Großes ist, wo wir vielleicht nicht ganz so gefährdet sind wie andere Unternehmen, dass die Sachen halt im Ausland gekauft werden zum Beispiel. Ja? Oder dass die da so viel weiter sind mit der Medizin, also gerade in der Zahnmedizin, glaube ich im Moment eigentlich nicht so. Ja. Ich glaube, da sind wir immer noch gut aufgestellt. Ja, also ich denke, wir sind da immer noch wirklich gut aufgestellt. Und wie gesagt, in vielen Dingen, also öffnet sich das ja auch. Es gibt neue Technologien und dann gibt es halt diese wunderschönen Analogpositionen, die von den Versicherungen nicht übernommen werden, die wir aber einführen müssen, weil die Sachen sich halt ändern und weiterentwickeln. Aber ich glaube, da ist gerade in Zahnarzt- und Arztpraxen dieses persönliche Verhältnis ist halt immer noch echt ausschlaggebend und wichtig. Und dazu gehört auch immer ein gutes Team. Also man merkt das einfach. Die Patienten kommen natürlich auch lieber in eine gute Praxis, wo ein gutes Team ist. Die merken das, ob wir miteinander klarkommen oder nicht.
Ja, absolut. Also wenn ich irgendwo einen Termin brauche, ganz egal was es ist, und da ist schon die Ansprache unfreundlich oder ich hänge zu lange in der Warteschleife, dann bin ich weg.
Ja.
Also, oder wenn dann nicht ein Rückruf kommt oder irgendwas, was mir da versprochen ist, dann es gibt da eigentlich genügend Anbieter und deswegen ist es super kritisch, dass da jedes Lied in der Kette funktioniert, oder?
Ja,
also wenn du Termine ausmachst und so weiter.
Ich habe vielleicht das Glück, dass ich, weil ich privat versichert bin, dass ich tatsächlich überall immer noch gern genommen werde. Aber tatsächlich war es für uns nicht so einfach, als wir von Berlin nach in Schwarzwald gezogen sind, einen Zahnarzt zu finden, weil die, zu denen wir gehen wollten, die waren einfach voll und die haben keine neuen mehr genommen. Da mussten wir warten, bis im wahrsten Sinne des Wortes jemand wegstirbt oder wegzieht wieder. Ja, und dann warst du in der Warteschlange. Also ja, das ist tatsächlich dann auch nicht mehr ganz so einfach heute als Patient, dass du dir die besten Ärzte aussuchst. Das heißt, eine Zahnarztpraxis kann sich da schon auch einen Namen machen, dass sie gut sind und am Ende sich dann auch die Patienten aussuchen. Also und dann passt es natürlich alles wieder schön zusammen.
Ja, also wir gucken auch, wir hatten auch eine Zeit lang einen Aufnahmestopp, bis wir dann unseren dritten Zahnarzt hatten. Und wir machen gar keinen Unterschied, ob privat oder Kasse, weil, wie gesagt, wir die Abrechnungsweisen kennen und es gibt Kassenpatienten, die haben mega Zusatzversicherungen, da ist das alles ein bisschen einfacher. Die sind auch gewohnt zuzuzahlen. Ich meine, an sich weiß der Privatpatient ja auch, dass er nicht immer 100% kriegt. Das sind eher die Beihilfepatienten, die da ein bisschen schwierig sind. Aber ich denke auch, es ist wichtig, dass wir erreichbar sind, dass wir Termine anbieten können. Das können wir aber natürlich auch nur um gute Qualität bis zu einem gewissen Maß. Und dann können wir halt irgendwann keine Patienten mehr annehmen, weil wir dann das nicht liefern können. Und in unserer Praxis, wir sind halt sehr antiquiert, was das angeht. Wir arbeiten noch mit Bestellungen und Karteikarten. Aber es funktioniert. Ja, auch das funktioniert noch, wird natürlich irgendwann umgestellt. Aber wir sind zum Beispiel auch total stolz darauf, dass wir unsere Termine einhalten. Also wenn du zu uns kommst in deiner Mittagspause, dann schaffst du das auch in deiner Mittagspause. Und das finde ich wichtig, dass wir da auch zu unserem Wort stehen. Und wenn ein Schmerzpatient kommt, dann gibt es Zeiten, wo der kommen kann. Da muss er halt auch warten irgendwo. Ne? Aber wir versuchen halt immer, alles irgendwo möglich zu machen. Wir arbeiten am Menschen. Und das finde ich wichtig, dass wir natürlich auch unsere Versprechen einhalten. Und dann haben wir natürlich auch eine gute Zahlungsmoralität bei den Patienten, weil das ist wieder dieses Geben und Nehmen. Wir geben eine gute Leistung, wir sind freundlich, wir halten die Termine ein und der Patient bezahlt dann für diese Leistung auch. Ne?
Hast du denn grob im Kopf, wie das Verhältnis ist, Selbstzahlen bezahlt werden von der Kasse?
Also es sind immer noch mehr gesetzlich Versicherte, definitiv, als Privatversicherte. Das ist
aber auch was zugezahlt werden muss und was bezahlt wird. Hast du da irgendwie eine Prozentzahl?
Nee, also Prozentzahl habe ich nicht, aber es fängt ja heute schon damit an, dass du eigentlich als gesetzlich Versicherter bei jeder Füllung zuzahlen musst. Ja, weil das, wenn du was Gutes, so Hochwertiges und Aktuelles haben möchtest, geht es halt auch wirklich gar nicht anders. Und der gesetzlich Versicherte ist das ja schon vom Zahnersatz gewohnt, dass er ja da auch immer zuzahlen muss. Und es kommt bei den Privatversicherten halt auch immer mehr, dass wir über diese Sätze von 3,5 gehen müssen. Also es geht gar nicht mehr anders. Und da ist es jetzt auch so ein bisschen an Seiten der Politik und auch der Versicherungen, da sich anzupassen, natürlich auch, und dem mitzugehen. Ne? Also für mich ist mein Beispiel immer mein Vater, der ist auch privat versichert und der hat sich da früher, der hat immer gesagt, wenn ich eine gute Leistung kriege und ich habe dann nachher und musste da 200 Euro zuzahlen, das habe ich gar nicht hinterfragt. Wenn ich eine gute Leistung kriege, dann war das für mich, sagt er, dann war das für mich einfach auch in Ordnung. Ja, also er war das halt auch immer gewohnt, dass es was gibt und er war trotzdem in den höchsten Tarifen.
Und dann gibt's aber interessant ist das schon, dass das tatsächlich in den Zahnarztpraxen, also in der Zahnmedizin, doch anders gehandhabt wird als in der Allgemeinmedizin zum Beispiel, wo jetzt sage ich mal, bis auf Grippemittel oder Ergänzungsmittel oder so der Großteil bezahlt wird. Und in der Zahnmedizin, wie du sagst, man das schon gewöhnt ist, dass man zuzahlen muss, also dass es Zuzahlungen gibt und deswegen auch immer mehr selbst gesetzlich versicherte Patienten jetzt schon eigene Versicherungen dafür haben, dass das bezahlt wird. Was ich vielleicht da auch noch spannend finde, ist, ich habe das Gefühl, dass in der normalen Medizin, in der Allgemeinmedizin, das auch massiv zunimmt, dass man mehr chronische Krankheiten kriegt, dass das Gesundheitswesen, also für mich gefühlt, das muss irgendwann kollabieren. Ist das bei den Zähnen ähnlich oder ist es da nicht schon so, dass man sagt, also das ist schon seit Jahrzehnten nicht so, man will halt gerade Zähne haben, weiße Zähne haben, Füllungen haben und so weiter. Da kann eigentlich nicht mehr so großartig was Neues dazukommen. Oder verändert sich das da auch?
Also die Karies haben wir ganz gut im Griff, würde ich sagen. Hier jetzt bei uns gibt es natürlich immer wieder, aber das haben wir ganz gut im Griff. Zahnersatz werden wir immer brauchen, weil es ist einfach so, dass mal ein Zahn verloren geht, mit dem Alter vielleicht auch mal mehrere, die dann irgendwie ersetzt werden sollen. Ganz großes Thema ist die Parodontitis. Das ist ja eine chronische Erkrankung. Und die unbehandelt halt auf den ganzen Körper auch wirklich übergeht. Also bis die kann Herzinfarkte und alles Mögliche auslösen. Also ist nicht zu unterschätzen. Deswegen ist die Prophylaxe auch so wichtig. Die spielt immer eine größere Rolle, dass wir wirklich prophylaktisch arbeiten. Und ja, wie gesagt, also Parodontitis ist auf jeden Fall eine chronische Erkrankung. Und ansonsten ist es viel halt, dass wir diese Füllungen oder Zahnersatz oder die Wurzelkanalbehandlungen nicht so schön.
Aber das ist jetzt nicht so, dass das irgendwo jetzt in eine Richtung ausufert, wie das in der normalen allgemeinen Medizin
ist. Nein, also das ist relativ.
Wenn man das sieht, wie wie sich da die ganzen Ausgaben und Kosten entwickeln. Das, denke ich, ist dann da wahrscheinlich schon noch mehr besorgniserregender, als das jetzt in Zahnarztpraxen ist.
Oder? Wobei wir da ja auch, also wir sind ja jetzt auch wieder budgetiert. Und das heißt ja ganz klar, dass wir nur einen Teil bekommen von dem. Also es gibt ein Budget, bis dahin können wir behandeln. Und alles andere, was über das Budget ist und wir behandelt haben, kriegen wir nicht bezahlt. Und die Kassen können auch rückwirkend kommen und uns das Geld, was sie uns ausgezahlt haben, wieder wegnehmen.
Das
gibt es auch nur in der Medizin.
So kann doch ein Wirtschaftsunternehmen nicht arbeiten.
Ja, genau. Und das ist die große Schwierigkeit, die wir halt haben. Ja. Und dann immer dieses, ne, wir wollen doch aber für unseren Patienten auch was Gutes. Dann der Patient, der hingeht und sagt, Entschuldigung, aber ich zahle 500 Euro jeden Monat an meine Krankenkasse, da muss doch auch irgendwie was übrig sein. Also dieses Erklären, nur wir sind halt relativ alleine damit. Das
ist ein großes Problem. Ich habe noch eine andere Frage, weil du das vorher erwähnt hast, dass das Vertrauen so wichtig ist, was man in den Arzt hat. Heute sind ja eigentlich die Vertrauensbringer, also gerade wenn man umgezogen ist, früher konnte man noch fragen in der Familie oder Freunde oder am Arbeitsplatz, wen kannst du da empfehlen als Arzt? Und wir sind mittlerweile so oft umgezogen und so oft hin und her gereist, dass für uns natürlich immer der erste Schritt ist zu Google, und wir schauen uns die Sternebewertung an und da gibt es ja auch verschiedene Ärzteportale, wo mittlerweile die Leute bewertet werden. Ist dieses Reputation Management, also dieses Rufmanagement, dieses Vertrauensmanagement, steht es bei irgendwelchen Ärzten auch aktiv auf dem Plan oder lässt man das so geschehen?
Nein, also wir machen das auch aktiv, dass wir hingehen und sagen, wenn ein Patient hingeht und sagt, er war da und damit zufrieden, das hat super geklappt, dass wir dann schon aktiv auch hingehen. Ach, dann wäre es super schön, wenn Sie das die Welt wissen lassen und uns eine Bewertung da einfach auch drüber schreiben. Das ist schon wichtig. Ich finde es auch wichtig, mal eine schlechte Bewertung drin zu lassen. Da kann man ja drauf reagieren. Aber mal ganz ehrlich, jemand, der, wo immer nur alles alte Sonnenschein ist, also 1000 Fünf-Sterne-Bewertungen, ich habe jetzt bei mir auch nur 5-Sterne-Bewertungen, aber ich habe auch nicht so viele, sag ich mal, ja. Und gerade so im medizinischen Bereich. Aber doch, das ist schon wichtig. Und es gibt sogar Menschen, die kommen und sagen, mein Nachbar oder meine Nachbarin hat sie empfohlen. Also auch über die Wege oder Kollegen oder sowas dergleichen. Ne? Also ich finde dieses Weiterempfehlungsmanagement, das ist immer noch sehr wichtig. Und natürlich gucken die Leute halt auch heute nach einer Website, nach den Bewertungen im Internet. Ja, nur man darf halt nicht alles glauben, was im Internet steht. Ne? Das ist
ja, das müssen wir auch mehr und mehr lernen, dass das alles nicht mehr nur die Wahrheit ist, was da steht. Ja, liebe Nina, wir hatten ganz ein tolles Gespräch. Ich glaube, wir sind mit unseren Fragen durch. Hast du denn noch, liegt dir irgendwas noch auf dem Herzen, wo du das Gefühl hast, das möchtest du gerne noch loswerden und ja, unseren Hörern und Hörerinnen mitteilen?
Was möchte ich der Welt mitteilen? Tatsächlich, also einfach nochmal, wie viel Spaß mir das macht, mit euch zu arbeiten. Wirklich, das ist ganz toll, weil man auch wirklich, wenn was ist, immer mit euch als Entwickler zusammenarbeitet und nachfragen kann. Das ist auch dieses Geben und Nehmen. Das finde ich ganz groß. Ich finde das Tool super für meine Kunden. Ich freue mich, wenn da ganz viele Interessenten noch kommen, die sich damit weiterentwickeln möchten für die Teams, wenn ich da in die Teams gehen darf und was machen kann. Es muss nicht immer dieser riesen Zauberkasten sein. Es sind einfach manchmal diese kleinen Stellschrauben, wo wir uns das Arbeitsleben mit schön machen können. Abläufe erleichtern können. Und ja, das ist einfach grandios. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ich bin ja auch nicht so ein großer Marketing-Guru. Ja, also Sichtbarkeit, Außenwirkung Richtung Marketing habe ich jetzt auch nicht so groß. Ich sage immer so schön, ich passe auf keinen Flyer, mich muss man live erleben. Also redet mit mir und dann finden wir auch eine Lösung. Gut.
Gefällt mir.
Ja, super. Wunderbar. Ja, super. Genau.
Schön. Dann, und vielen Dank.
Ja, vielen Dank für deine super Zeit Gespräch. Und für das Gespräch. War super spannend, mal so spitz in was reinzugehen. Ich finde das echt interessant. Und wir mögen es ja immer, dass man eben alle Seiten mal durchleuchtet, ja, weil jeder hat ja seine Herausforderungen, ob es auf der einen Seite die Chefs sind, auf der anderen Seite die Mitarbeitenden oder auch die Patienten. Und deswegen.
Genau. Und wenn jetzt interessierte Zahnärzte zum Beispiel zugehört haben, wir werden genau. dein Profil, deine Webseite bei uns verlinken in den Shownotes, kann sich dann jeder direkt bei dir melden.
Oder genau. Mitarbeitende oder Patienten, die unzufrieden sind mit dem Zahnarzt, können da ja auch den Wink weitergeben und sagen, du hol dir da mal Hilfe bei der Nina.
Ja, genau. Richtig. Sehr gut.
Ja, ich danke euch auch. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. War mein erster Podcast.
Ah, super. Hervorragend.
Sehr schön. Wir waren jetzt ein paar Mal schon das erste Mal.
Wir haben jetzt eigentlich gemeint, glaube den 50.
Ja, haben wir jetzt gerade. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam an. Den sollten wir schauen.
Wir sind gerade am 50. plus, ich glaube, bis der 51. wenn mich hier alles täuscht.
Super.
Schön.
Nicht toll.
Super. Dann wünsche ich mir das. Also dann, alles Gute.
Nina,
mach's gut.
Gute Zeit. Und wir bleiben so oder so in Kontakt.
Auf jeden Fall. Bis bald.
Bis dann.
Ciao.
Das war Die Denkbar, wo alles möglich ist, mit Michaela Lang und Oliver Fritsch. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung und wenn du uns an deine Freunde weiterempfiehlst. Solltest du mehr wissen wollen, wie du dich, dein Business oder auch andere mit dem Pocket Coach und den Tools weiterentwickeln kannst, dann erfahre mehr unter denkzeuge.com oder unter pocketcoach.ai.